Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball und machen das schon seit mittlerweile 7, 8 Jahren. Wir helfen Vereinen, wenn sie ihr Training besser machen möchten. Wir helfen Trainern, wenn sie ihr Training besser machen möchten. Wir haben eine eigene Videoplattform, diesen Podcast, einen Blog und sind auch ganz viel auf Social Media unterwegs. Das weißt du wahrscheinlich alles schon, aber vielleicht weiß es dein Co-Trainer oder dein E-Jugendtrainer oder dein Jugendleiter noch nicht. Deshalb teile gerne diesen Podcast oder generell, was wir machen. Das hilft uns, das hilft dem Kinder- und Jugendfußball. Und mir sitzt tatsächlich physisch gegenüber der Sakko. Haben wir auch nicht so oft bei der Podcast-Aufnahme. Sakko, schön, dass du da bist.
Hallo Joscha, ich freue mich, dass wir uns hier... Es ist wie eine gemeinsame Coaching-Zone eigentlich.
Das ist auch eine kleine Coaching-Zone, in der wir gerade sind.
Ja, aber der Gedanke ist ja eigentlich immer zu sagen, wenn sich Trainer einer Zone teilen müssen, dann wird es ein bisschen weniger aggressiv und laut. Und das ist auch jetzt mal für heute der Plan, um zu gucken, wie wir miteinander klarkommen, wie wir in... Reichweite, physischer Reichweite des anderen sind. Bin gespannt.
Das stimmt, hitzig wird es auf jeden Fall, denn die Luftzufuhr hier drin ist auf jeden Fall nicht gut. Heißt, wir starten jetzt mal direkt rein in dieser Folge, weil Marian gerade auch noch um uns rum geschwirrt ist, haben wir uns gedacht, der Marian stellt uns 3 Fragen aus der kalten Hose geschossen sozusagen und die möchten wir heute beantworten und es geht los mit der ersten Frage, mit der allseits beliebten Aussage, meine Spieler müssen mehr passen. Was ist was ist unsere Meinung zu dieser Aussage im Kinder- und Jugendfußball? Sakko, du bist immer das Schnellste mit den Gedanken. Fang doch du gerne an, ich greife dann auf.
Diese Aussage geht in eine ähnliche Richtung wie meine Mannschaft ist nicht fit genug. Also wir verlieren die letzten 10 Minuten alle Zweikämpfe oder irgendwie die Luft.
Haben wir letzte Woche besprochen.
Ja, im letzten Podcast habe ich auch schon ein Thema, dass es jeder Trainer immer sagt und so ist es hier auch. Ich glaube, dass es aus dem Anspruch kommt, wir sehen Bundesliga-Fußball oder auch Erwachsenenfußball auf höherem Niveau und da haben wir eher immer längere Ballbesitzphasen. Und sowas, das stellen wir auch in den Fragebögen fest, die wir viel an Vereine verschicken, wo die Trainer dann ihren Spielstil, also ihren idealen Spielstil beschreiben müssen. Dieser Ballbesitz und diese Ballzirkulation, das wird viel mit Kontrolle gleichgesetzt und Struktur. Und es finden ganz viele so intuitiv eine erstrebenswerte Art und Weise, Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass daraus dann, also aus diesem Abgleich, okay, ich gucke hier meine E-Jugend an und wenn die 3 Pässe am Stück spielen, dann ist viel. Ansonsten ist das alles noch deutlich kürzer von den Ballbesitzphasen. Daher kommt, glaube ich, das Gefühl, wir müssen schöner spielen, weil dieses schöne Spiel, dieses ästhetisch erstrebenswerte Spiel mit viel Ballzirkulation, ist gut. Und so kommt, glaube ich, die Idee, dass dann Trainer sagen, hey, wie schaffe ich es, dass meine Kinder mehr zusammenspielen? Oder eben in dieser Variante der Frage, wie schaffen wir es, dass die Kinder mehr passen untereinander? Und da möchte ich ansetzen. Ich glaube, die Grundannahme dieser Frage ist einfach schon falsch, weil das nie das Ziel sein kann. Das ist ja nicht das Ziel, zu passen. Was wir aber selten erleben, ist, dass halt ein Trainer kommt und sagt, hey, wie schaffen wir es eigentlich, mehr Tore zu schießen? Also das ist, finde ich, die viel interessantere Frage, weil das ist irgendwie Ziel des Spiels dann ist, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Also wir haben die 2 zentralen Fragen, wie schaffen wir es, mehr Tore zu schießen und wie schaffen wir es, weniger Tore zu bekommen? Daraus kannst du dann Themen ableiten. Aber dieses Passen ist eben ein ästhetisches Coaching. Von außen sehen wir das Spiel und finden es hübsch. Wie komme ich dahin? Und dann, also wenn mir die Frage gestellt wird, würde ich sagen, warum? Warum willst du, dass deine Kinder mehr passen?
Ja, ich finde auch, also da steht ja, meine Spieler müssen mehr passen. Würde ein Trainer sagen, wenn seine Mannschaft konsequent mit 3 tiefen Pässen jedes Mal den Gegner überspielt, also quasi mit jedem Abstoß zum IV, vom IV zum Zehner, vom Zehner in die Box und er schießt, Wer dann seine Aussage, und es jedes Mal erfolgreich ist im Sinne von, wir kommen zum Torabschluss, würde er dann auch sagen, wir müssen mehr passen? Oder sagt er dann, nee, eigentlich diese drei Pässe, die wir jedes Mal spielen können, weil der Gegner so schlecht steht, würde das ihm reichen? Oder um was geht es ihm grundsätzlich?
Mir fällt gerade ein, ich habe eine Story aus der C-Jugend. Da war das so, wir hatten bei uns einen Stürmer, der hieß David. Und David war unfassbar schnell. Technisch gut, so ein Dribbler, also sehr klein, ich würde sagen 1,65 oder so. Und ein Pfeil auf dem Platz einfach. Und wir haben gegen, also das war so eine Art Derby, das wir da gespielt haben. Und zur Halbzeit stand 6-1 für uns. Und der David hat, glaube ich, 5 Tore davon geschossen. Unser Trainer hat uns sowas von zur Sau gemacht, weil das Spiel schon daraus bestand, entweder hoch über die Kette oder zwischen der Kette flach die Bälle durchzuspielen auf den David, der schneller war als der Verteidiger und dann halt Tore geschossen hat. Und unser Trainer hat uns zur Sau gemacht, weil es eben nicht sein kann, dass wir so spielen, weil wir uns ja irgendwie davon abhängig machen jetzt und nur deswegen und nur diese hohen Bälle und Scheißdreck und so. Und ich als Spieler damals schon nicht verstanden habe, ist, also es funktioniert. Also wo wollen wir denn jetzt hin? Wenn wir 50 Bälle reinspielen und davon kommen 46 nicht an und aus den 4 Chancen haben wir jetzt 4 Tore gemacht, dann könnte ich immer noch sagen, ey, also die Erfolgsquote von unseren tiefen Bällen, die ist beschissen, wir müssten diesen tiefen Ball besser vorbereiten. Dann gehe ich noch ein Stück mit, also Effizienzgrad erhöhen, aber genau das, was du beschreibst, tiefer Ball.
Ja, aber es ist ein schmaler Grat, weil so argumentieren ja auch die Leute, die den Ball vom Torhüter nach vorne prügeln lassen beim E-Jugendspiel über den ganzen Platz. Und das Spiel besteht quasi aus hohen Bällen, die von links nach rechts fliegen. Also.
Ja, aber es geht ja und?
Ja, nichts mehr und.
Ist doch okay.
Nee, es ist.
Wenn mein Spieler Tore schießt dadurch, dann sage ich doch nicht, das ist falsch. Ich coache ja dann ab dem Moment, wo ich sage, okay, der Torwart bekommt das nicht gebacken, also er haut jeden zweiten Ball irgendwo seitlich ins Aus, dann sage ich, hör auf, bitte, spiel flach raus, weil wir schenken jedes Mal dem Gegner den Ball her. Aber wir hatten die gleiche Diskussion auch im NLZ, wenn wir gesagt haben, also wenn der Gegner so weit aufrückt und 1-gegen-1 spielt auf dem ganzen Platz zum Beispiel, dann macht es durchaus mal Sinn, den Ball in der Dickkette zu spielen. Und
mal Sinn, schon.
Von außen sieht es aus wie die Bolzen. Und wir sagen, hey, ich spiele doch jetzt nicht hinten im 2-gegen-2 das Ding flach raus. Entweder wir schaffen es, einen Vorteil uns zu erarbeiten bei dem Herausspielen, indem dann Spieler noch dazukommen, wir Überzahl schaffen und so weiter. Oder wenn wir das nicht schaffen, dann sagen wir, ey, der nächstgrößte Vorteil, den wir haben, ist der ganze Raum hinter der letzten Kette, da versuchen wir den Ball reinzuspielen. Aber wenn wir es dreimal versucht haben und dreimal ist nicht geklappt, dann ist das ja auch keine erfolgreiche Strategie. Ich würde grundsätzlich keinem E-Jugendtrainer sagen, denn Torwart soll niemals den Ball da irgendwie hoch reinspielen, weil wenn das kann, super. Wenn du einen Stürmer hast, der ein geiles Timing hat, perfekt. Wenn er den Ball verarbeiten kann, genial. Wenn die Mannschaft aufrückt danach, auch im Fall eines Ballverlusts, dann quasi gleich ins Pressing kann, auch gut. Ist doch ein legitimes Mittel. Wenn aber der Gedanke ist Fehlervermeidung, also ich klopfe den Ball einfach nur weg, damit er nicht mehr hinten bei meinem Torwart ist, dann ist es Quatsch. Hm. Und dann musst du es definitiv unterbinden. Aber ich finde das Verhalten per se erstmal nicht.
Okay.
So schlimm.
Okay, aber was machen wir jetzt mit der Aussage, meine Spieler müssen mehr passen? Also, die Floskel selber, die kennt jeder und die ist oftmals, wird die als Pseudonym benutzt für, wir wollen ästhetischen Erwachsenenfußball spielen mit einer guten Struktur, gutes Positionsspiel und erwarten, dass in der FE-Jugend schon Dreiecke gebildet werden und dass wir Linien überspielen, zielstrebig im Rücken des Gegners uns aufhalten. Und das passt ganz oft nicht in meinen Augen zu dem Entwicklungsstand, den viele Kinder einfach dann im Breitensport haben. Was nicht bedeutet, dass man das denen nicht beibringen kann. Es ist einfach nur unnütz. Also es ist ja wie dieses Beispiel, das wir auch immer bringen. Es gibt bei jedem Turnier im Sommer, wo sich viele Mannschaften, auch irgendwelche Dorfmannschaften treffen, gewinnt ganz oft die Mannschaft, die schon den erwachsensten Fußball spielt. Im Sinne von sehr strukturiert, die passen viel den Ball, ist aber die Frage, ist das wirklich was denn in der Entwicklung mittelfristig der Kinder, ob das tatsächlich sinnvoll ist oder ob es nicht sinnvoller ist, denen beizubringen, gewinn deine 2-1-gegen-1-Situation, such 2-gegen-1-Situation, indem du einen Gegner antribbelst, indem du 1-gegen-1 gewinnst, weil das Passspiel und das Positionsspiel, was ist, das bringst du denen später noch am ehesten bei oder eher bei, als jetzt im Kinder- und Jugendfußball?
Ich glaube, zum Kern dringt man immer vor bei solchen Aussagen, wenn man diese klassische Kinderfrage stellt, warum? Wenn die Aussage kommt, ja, wir müssen mehr passen, dann zu fragen, warum? Ja, damit wir nicht so viel Ballverluste haben. Ja, warum? Ja, damit wir im Ballbesitz dann unsere Chancen vorbereiten. Warum? Und ich glaube, man kommt dann zu der Ebene, wo man den anderen erst versteht.
Mhm.
So, warum willst du mehr passen? Ach so, du willst mehr Ballbesitz, aber warum willst du mehr Ballbesitz? Ach so, mehr Kontrolle, warum willst du mehr Kontrolle? Und dann herauszufinden und dem anderen vielleicht dadurch auch zu zeigen, keine Ahnung, weil halt. Ich glaube, wenn du an den Punkt kommst, dass eine Argumentationskette dann zerbricht, wo du sagst, ich weiß ich gar nicht mehr. Also, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das eigentlich will. Ich glaube, da macht es dann Sinn, den Cut zu ziehen und sagen, okay, lass uns jetzt genau über diesen Punkt sprechen, warum es nicht klar ist, was der nächste Schritt, also das Übergeordnete ist. Und das könnte vielleicht funktionieren als kleiner Hinweis für viele Trainerdiskussionen, die man so führt und hat. Einfach mal eine Kette an Warum-Fragen starten und schauen, wie man da landet. Also auch für sich als Reflexion.
Okay, zweite Frage. Wie sieht deiner Meinung nach ein ideales Trainingsklima aus? Witzige Frage. Ich habe gestern telefoniert mit einem auch unserer Plattform-User, der das viel nutzt auch. Und der hat erzählt, der war bei der Trainerlizenz und der hat 90 Grad 1 gegen 1 gespielt. Und die Ausbilder fanden es alles super, hat alles gut gepasst. Aber ihr einziges Feedback, und wir sind dann auch zu dem Konsens gekommen, die müssen halt was sagen, ist ja immer so bei solchen Lehrgängen, muss ja irgendwas kritisieren in Anführungszeichen. Ihr Feedback, einziges Feedback zu 90 Grad 1 gegen 1 war, ja, das ist ja schon ein bisschen zu intensiv. Das kannst du mit FE-Jugendlichen kannst du das spielen, aber gerade mit Erwachsenen, das war eine erwachsene Demogruppe, quasi die Trainerschaft selber, da musst du dann schon ein bisschen die Intensität rausnehmen, damit es nicht so fetzt, im Sinne von Verletzungsprophylaxe. Da habe ich gesagt, witzig, Robin, ich habe mir am Dienstag, also zwei Tage davor, nämlich Gedanken über mein Training gemacht mit meiner Mannschaft und wenn ich das vergleiche mit dem Training, das wir noch vor 10 Monaten hatten, was die Intensität angeht, was die Abläufe angeht, dann sind das Welten. Ich muss nicht mehr quasi reinfeuern, also in gewissen Punkten schon, aber ich muss einfach, es herrscht schon ein Trainingsklima, weil die Jungs in der Regel wissen, okay, die Übung ist intensiv, das fetzt, das ballert und dann geht es aber direkt mit einer Pause weiter und dann kann ich kurz verschnaufen, dann geht es wieder weiter. Und das ist ein Trainingsklima, unabhängig davon, ob das jetzt Kinder sind, unabhängig davon, ob das Erwachsene sind, das ich immer wieder haben möchte, nämlich wie so ein, oh, ist es eine Sinuskurve? Ich weiß es nicht. Also es gibt quasi Steigerungen in der Intensität, dann gibt es den höchsten Punkt, dann fällt es wieder ein bisschen ab, dann gibt es die Pause, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Das Schlimmste, was ich finde, wären 90 Minuten auf Vollspannung, das geht gar nicht. Und deshalb für mich das ideale Trainingsklima ist ein Auf und Ab, also in den Übungen fetzt maximale Intensität, das ballert richtig, wir schießen auch ein bisschen übers Ziel hinaus, vielleicht manchmal, in der Pause ist dann Chille Mille und dann geht es wieder aber richtig geil los.
Mhm. Also wir hatten das beim Kinderfußballkongress in Wolfsburg, haben wir das Thema auch aufgegriffen, weil wir als ein Trainingsprinzip maximale Intensität vorgestellt haben und daran dazu auch erläutert, dass es für maximale Intensität im Training notwendig ist, Pausen zu haben. Weil es wird dann oft unter also diesem Aktivitätsdeckmantel und Nettozeit irgendwie versucht, das hochzuschrauben. Aber jeder, der schon mal in egal welcher Altersstufe ein Abschlussspiel zu lang in Anführungszeichen hat laufen lassen, dann stellt er immer fest, dass dann irgendwann die Luft raus ist. Es wird halt langsamer mit der Zeit. Und auch hochintensive Trainingsformen, wo die Kinder dann ermüden beispielsweise, dann wird es langsamer. Und dann gibt es einen Punkt, wo man sagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Also ich kann maximale Intensität nicht mehr gewährleisten durch die Erschöpfung, die der Spieler hat. Oder durch den Fokus- oder Konzentrationsverlust. Also dieses 90 Minuten auf Spannung sein ist ja auch das. Also können sie nicht, weil ich von der Konzentration das gar nicht leisten kann und ich kann es körperlich auch gar nicht leisten. Mhm. bedeutet, auch da müssen wir dann schauen, dass wir bewusste Pausen setzen. Was wir mit bewussten Pausen ja meinen ist, ich schicke dir nicht in die Trinkpause, weil ich umbauen muss, sondern ich schicke dir in die Trinkpause, weil die jetzt 2, 3, 4, 5 Minuten durchatmen müssen, um überhaupt in der nächsten Form dann wieder belastbar zu sein. Genauso ist gleich hier bei Standzeiten. Also wenn ich dieses Korridor 1 gegen 1 ja spiele oder 90 Grad 1 gegen 1, dann brauche ich ja Zeit, wo ich kurz mal anstehe, damit ich erst wieder so bin, dass ich jetzt Lust habe und in der Lage bin, Vollgas in die nächste Aktion zu starten. Und das ist, glaube ich, entscheidend, und das beschreibt dann vielleicht das Thema Trainingsklima und Trainingsatmosphäre ganz gut, dass wir diese Spannung haben, nämlich durch Kinder, die voll im Hier und Jetzt sind. So. Mhm. Der ist konzentriert auf seine nächste Aktion. Nach der Aktion muss er durchatmen, hat also gar keine Zeit, an was anderes zu denken, und ist gerade fertig mit Durchatmen und Erholen. Und dann ist er sofort wieder dran und hat Bock auf die nächste Aktion. Mhm. Und ich hatte das jetzt am Wochenende auf einem Workshop, bei dem ich war, auch nochmal vorgestellt, weil wir dieses Thema Warm-up ja aufgreifen, bei uns in der Trainingsstruktur das Minispiel zu Beginn des Trainings steht, und deswegen, weil wir die 14 bis 16 Stimmungslagen der Kinder, die alle unterschiedlich sind, abholen wollen und zu einer Stimmungslage bringen wollen, also diesen Mood-Changer durch das Warm-up. Und das soll dann so sein, dass ein Kind oder der Spieler oder die Spielerin beide Hände so in der Hüfte hat, so leicht nach vorne gebeugt, schnell atmend und dann fragt, was wollen wir jetzt? So dieses, ich bin todfertig, weil ich so auf verausgabt habe in der ersten Form, und ich habe aber so Lust auf, was hast du noch für mich vorbereitet, dass wenn wir das schaffen, also die Neugier auf die nächste Übung hochzuhalten und in der Übung es nicht möglich ist, an irgendwas anderes zu denken, weil es so Bock macht, was ich mache, und mich aber auch so beansprucht, was ich mache, dass ich voll im Fokus bin. Und das ist für mich das Trainingsklima, wo für mich als Trainer auch es richtig anfängt, Spaß zu machen, weil wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Es ist für uns alle dann so. Und wir sagen aber auch immer, man muss eine Mannschaft dahin bringen. Man muss es ihnen beibringen, so ein Klima über 90 Minuten aufrechterhalten zu können. Das können sie nicht von Anfang an. Und wenn sie es noch nie gemacht haben, dann, bestes Beispiel ja auch bei dir, wenn es auch Erwachsene sind, dann müssen die so ein Training erst kennenlernen und lernen, damit umzugehen und sich gegenseitig auch ein bisschen zu erziehen, dass es wichtig ist. Und dann ist es das neue Normal.
Ja, weil du es jetzt gesagt hast, und das ist wirklich an jeden Trainer, ich muss mich selbst auch immer wieder da reflektieren, ist dieses Thema, weil du Wellenlänge gesagt hast, ein Training funktioniert nur, wenn du Phasen, du hast es, weiß nicht, wie du es genannt hast, aber Phasen der Zerstreuung drin hast. Und die brauchst du als Trainer und die brauchst du als Kind. Es kann nicht sein, dass ein Training 90 Minuten lang intensiv ist und der Spannungsbogen 90 Minuten lang oben ist, sondern du brauchst immer wieder dieses auf und ab, kurz durchschnaufen, damit du dann wieder reingehen kannst. Weil das ist ja eigentlich auch, in meinen Augen, ist das Entscheidende auch im Spiel. Also du kannst nicht 90 Minuten oder 60 Minuten, je nachdem, durchpowern. Das ist ja auch zum Beispiel das Erfolgsgeheimnis von Foninho. Du spielst ja das ursprüngliche Foninho mit 4 Dreier-Teams oder 6 gegen 6 mit 3 Auswechseln. Warum? Weil Kinder 2 Minuten lang spielen, Vollgas geben, alles reinhauen und dann aber 2 Minuten Zeit haben, um quasi wieder Zerstreuung zu haben, sich wieder zu verschnaufen, um dann wieder Vollgas zu geben zu können. So. Und selbst bei den Profis, wenn man sich DFB-Pokal anguckt, Bayern gegen Wiesbaden, die haben diese Phasen ja auch. Das ist ja nicht so, dass die 90 Minuten lang da Vollgas draufballern, sondern die bereiten sich ja auch mal nochmal vor, legen den Ball, den Gegner oder den Ball sich zurecht, um dann eben einen Tempowechsel drin zu haben. Nur so funktioniert es ja auch.
Ich stelle aber auch fest, ich bin gespannt, wie du das siehst, dass viele Trainer, benutze bewusst nur die männliche Form, versuchen, diese Spannung aufrechtzuerhalten durch Disziplin. Also die erwarten dann, dass auch die Jüngsten schon stramm stehen. Und eigentlich die ganze Zeit so, wie so ein Dobermann quasi, mit so gespitzten Ohren, so bam, und Körperspannung ist drin, und weil der Trainer das dann versucht einzufordern durch Strenge, ja, durch Lautstärke, durch Härte, und das dann künstlich aufrechterhält. Und aber das Thema mit der Disziplin ist ja immer, dass es eine endliche Ressource ist, dass das dann der Eimer, aus dem ich schöpfe, der ist irgendwann leer, bei den Kindern auch, und der Kindern, der Eimer an Disziplin bei verschiedenen Kindern ist ja unterschiedlich groß. Also ich habe dann den 9-Jährigen, der hat einen großen Eimer Disziplin, der kann das lange aufrechterhalten, und bei dem anderen halt nicht. Und was dann aber entsteht, wenn dieser Eimer leer ist und ich weiter versuche, draus zu schöpfen, dann kratzt er meine Kette da am Boden und es ist ekelhaft und es wird unangenehm und da entsteht Konflikt. Und da eben die Idee, dass wir Inhalte bereitstellen, die den Kindern so viel Freude bereiten und so eine intrinsische Motivation bei denen wecken, dass ich Disziplin gar nicht brauche, um bei ihnen Konzentration hervorzurufen. Ja. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst eines guten Trainings auf jedem Leistungsniveau, Training anzubieten, wo die Spielerinnen und Spieler von sich aus sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Weil dann müssen wir Disziplin nicht künstlich einfordern, sondern können nur diese Motivation, entweder sind wir dann als Katalysator da und machen daraus noch mehr, weil wir Freude reinbringen, pushen, Ergebnisse reinbringen, Wettkampf reinbringen, oder wir kanalisieren sie, wenn es sowieso schon extrem ist, weil wir die Frage auch manchmal bekommen, so die Kinder schaukeln sich dann hoch, weil es zu intensiv wird und zu aggressiv, dann muss ich wiederum kanalisieren. Ja, cool. Aber würde helfen, wenn die Basis da ist, dass die Kinder intrinsisch motiviert diese Form anbieten und ich nicht über Disziplin versuche, eine Trainingsatmosphäre herzustellen.
Ihr habt 3 Regeln frei. Eine Regel für Wettbewerbe im Kinder- und Jugendfußball, eine Regel fürs Training und eine Regel fürs Nachwuchsleistungszentrum. Welche Regeln würdet ihr aufstellen? Starten wir mal mit der ersten Regel. Eine Regel für oder Regel oder Gesetze für Wettbewerbe im Kinder- und Jugendfußball. So, willst du starten, soll ich starten?
Ne, fang an.
Meine Regel, mein Gesetz ist tatsächlich, es gibt keine Vereinheitlichung mehr, die es sowieso nicht so richtig gibt, der Spielformate. Also ich hätte gerne mit der, ist es eine Dystopie oder Utopie, quasi, dass jedes Dorf und jede Begegnung, also Verein A trifft in der E-Jugend auf Verein B, dass diese Vereine sich zusammenraffen, sich eine Sekunde hinsetzen und überlegen gemeinsam, wie viele Spieler hast du, wie viele Spieler habe ich, wie ist dein Leistungsniveau, wie ist mein Leistungsniveau, wie müssen wir das jetzt matchen, damit alle maximal viel Spaß haben. Und es kann dann mal in der E-Jugend nur 3-gegen-3 sein, weil es 2 Gurkenmannschaften sind und irgendwie jeweils nur 4 Kinder dabei. Es kann aber auch mal ein 6-gegen-6 sein, von mir aus auch mal ein 7-gegen-7 oder 9-gegen-9. Dafür ist die zweite Hälfte aber dann nur noch aus einem 3-gegen-3 bestehend, wie auch immer. Aber es gibt quasi ein auf die Situation, auf den Spieltag, auf die Rahmenbedingungen angepasstes Spielformat für Wettbewerbe im Kinder- und Jugendfußball.
Ich finde es deswegen interessant, weil ich es gleich habe.
Ha. Also, wir haben uns nicht abgesprochen.
Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe für den Wettkampf formuliert, du musst verschiedene Formate spielen als Regel. Genau aus dem gleichen Gedanken, alles das, was du beschrieben hast, weil diese Formatfixierung sorgt nämlich auch immer dafür, dass wir alle paar Jahre neue Reformen anstoßen müssen. Also jetzt ist, und mir stößt es fast schon sauer auf, wenn ich dann höre, der neue Kinderfußball oder wir spielen jetzt Kinderfußball in der EU. Hä? Ja, was? Also was habt ihr davor gemacht? Und dann davor war es auch schon Kinderfußball? Ihr meint einfach nur, dass ihr neue Formate spielt. Weil ich sag ja auch nicht, ich spiele schon seit 10 Jahren Kinderfußball. Also, nur weil ich seit 10 Jahren Funinho kenne und das halt mit allen Mannschaften ich auch umsetzen musste, ist ja auch nicht meinem Gedankengut entsprungen, sondern okay, ist halt so, musst du spielen. Und das verstehe ich schon nicht. Und deswegen, bevor wir dann in 4, 5 Jahren ist irgendein internationaler Verband dann wieder am Start. Die haben dann gesagt, so, keine Ahnung, so wie die Belgier zum Beispiel, wir spielen halt 1-gegen-1 bei den Beanies und 2-gegen-2 in der F-Jugend. Dann stellen wir fest, das ist vielleicht noch geiler als unser jetzt 4-gegen-4 oder 3-gegen-3. Das macht ja noch mehr Sinn. Und da auch große Tore drin zu haben, das macht ja den Kindern noch mehr Spaß sogar. Ja, also Leute, es ist jetzt 2032. Wir machen jetzt den neuen Kinderfußball und haben auf einmal wieder neue Spielformate, weil die letzten 30 Jahre waren geprägt von ständigen Wechseln. Heißt, es wird auch da wieder etwas Neues kommen. Und dann statt alle paar Jahre wieder was zu versuchen zu implementieren in der Fläche, einfach von Anfang an sagen, wir wissen nicht, was die beste Form ist. Und die beste Form ist vielleicht, so wie in Deutschland der Föderalismus funktioniert, auch zu sagen, wir machen auch eine föderale Wettkampfstruktur, in der von allem alles gespielt werden muss. Und meine praktikable Lösung, ich glaube, ich habe das am Wochenende mir, also glaube ich, vielleicht habe ich es auch eh schon mal gesagt, da ist mir zumindest mal wieder eingefallen, wäre so eine Art Stempelkarte zu haben. Also es gibt quasi keinen Ligabetrieb, weil Ligabetrieb frisst bei allen Menschen so viel Ressourcen und passt für dich ja oft nicht, weil du in eine Staffel eingeteilt wirst, wo es halt keinen Sinn macht. Du mit Trainern irgendwie dich absprechen musst, auch in diesen Formaten, was du jetzt beschrieben hast. Wir setzen uns vor dem Spiel zusammen. Und der andere Trainer ist aber ein Idiot. Der sagt, hey, lass mal 8 gegen 8 spielen. Und du sagst, hey, nee, ich will den kleinen, also lass die lieber 2x 4 gegen 4 spielen. Und der sagt, nee. Und dann streitet ihr euch, weil ihr komplett unterschiedliche Ansichten habt. Und da halt zu sagen, lass doch den ganzen Scheiß, lass halt die ganze Einteilung, aber es wird mit den Ressourcen, die dadurch frei werden, schaffst du es, Coaches miteinander zu verbinden. Heißt, du schaffst Austausch zwischen Trainern und du lernst ja dann in der FU bei dem Kreis sowieso die Trainer kennen, mit denen du halt gut klarkommst. Und dann hast du deine Döner-Stempelkarte und du musst dann eintragen, also du, von beiden Trainern wird auf beiden Stempelkarten beim Spiel dann unterschrieben, so, okay, wir haben 3 gegen 3 gespielt. Und dann 5 gegen 5, 7, 7, 9, 9, 2, 2, 5, 5, was auch immer. Alle Spielformate. Und du musst einfach nur am Ende der Hinrunde jedes Ding einmal gespielt haben. Und es wird durch den Konsens der Unterschriften wird bestätigt, dass es passiert ist. Heißt, wenn ich jetzt zu dir fahre und du sagst, ich will 7 gegen 7 spielen und ich sage, nee, wir haben uns doch auf 3 gegen 3 geeinigt, weil es bei uns beiden auf der Karte noch fehlt. Und dann sagst du zu mir, lass doch einfach unterschreiben, ist doch egal. Sag ich, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Wir spielen 3 gegen 3. Und zwar richtig, damit wir es dann auch abhaken können. Und dann musst du dich mehr beugen, weil sonst bekommst du auf deiner Karte dieses Ding nicht. Also nur ja, also gibt es bestimmt 100 Probleme, die ja bei der Umsetzung aufkommen.
Wirklich einen spannenden Ansatz. Gerne mal Feedback geben, vielleicht gibt es ja sowas in irgendeinem kleinen. Das gibt es ja schon immer, so eine Parallelstruktur bei diesen Formaten. Vielleicht ist da auch schon ein Verein Vorreiter.
Generell auch freue mich auf Feedback bei diesem Thema. Braucht es überhaupt einen durch den Verband organisierten Spielbetrieb? Also ist das überhaupt notwendig, diesen enormen Apparat am Laufen zu halten? Oder wird es nicht helfen, für 70% der Ressourcen, die aktuell in den Spielbetrieb gestellt werden, Menschen miteinander zu verbinden, um diese Spiele selbst organisiert dann zu organisieren? Also ja. Es ist sowieso schon selbst organisiert, weil du musst gucken, dass ihr euch trefft. Also das Einzige, was ihr halt macht, ist jetzt zu sagen, ihr spielt an diesem Tag um diese Uhrzeit zusammen. Schiedsrichter werden ja auch schon nicht mehr gestellt. Und anstatt diesen extremen Strafenkatalog dann und nachfassen, dann wurde das Ergebnis gemeldet und Schiedsrichter und da gab es wieder einen Vorfall. Und diese Vorfälle wird es nicht mehr geben, wenn ich als Trainer mit meinen 5 Trainerkollegen aus der Umgebung regelmäßig spiele, weil ich sage, hey, wir haben die gleiche Wellenlänge, unsere Eltern sind entspannt und sollen auch die Idioten, die 9 gegen 9 spielen wollen, in 9 gegen 9 spielen. Und in der D-Jugend werden wir feststellen, welche Mannschaft besser funktioniert oder in der C-Jugend, wenn es dann jetzt 11 gegen 11 geht. Also dann soll sich doch die bessere Idee durchsetzen sozusagen. Also da würde mich auch freuen, ob ich irgendwo auch einen massiven Denkfehler habe und was weitere Ideen und Ansätze dazu sind.
2. Regel, eine Regel fürs Training.
Ich habe mindestens 50 Minuten Nettozeit pro Kind. Ist die Regel so gemessen, wie wir Aktivitätsphase messen. Also wenn wir die Kinder schon zusammenholen für ein Training, dann sollen die mindestens 50 Minuten erreichen. Wie komme ich auf 50 Minuten? Der aktuelle Durchschnitt ist ja irgendwo bei 34, 35. Wollte nicht so utopisch starten. Und wir reden ja auch von bewussten Pausen im Training. Aber bei 15 Minuten hätte ich gewährleistet, dass jedes Kind 15 Minuten in jedem Training in Deutschland mehr spielen darf, als es aktuell tut, was schon als Hebelwirkung enorm wäre, ohne dass wir zu harte Restriktionen aufsetzen. Weil auch wir, wenn wir jetzt Training anbieten, wir kommen ja auch nicht auf 75 Minuten Nettozeit. Das funktioniert ja nicht. Also das funktioniert schon dann nicht, wenn du ein 1 gegen 1 intensiv spielst, weil du halt, wenn das Kind 30 Sekunden 1 gegen 1 gespielt hat, ihm schon 90 Sekunden Pause geben musst, damit er durchatmen kann. Also dieses Verhältnis kannst du nicht ins Unermessliche steigern. Und so bin ich ungefähr auf 50 Minuten gekommen, ohne mir jetzt im Detail Gedanken über Abläufe gemacht zu haben. Aber als Vorgabe, hey, wir messen das irgendwie automatisiert und deine Kinder brauchen 50 Minuten netto Trainingszeit.
Ja, interessant. Ich hatte nämlich mir überlegt, als Regel, als Pflicht, mindestens 25 Minuten Abschlussspiel.
Witzig.
In eine ähnliche Richtung. Weil das, glaube ich, auch das Einfachste umsetzbar ist an Regeln sozusagen. Cool. Und eine Regel fürs Nachwuchsleistungszentrum zum Ende.
Ich habe formuliert, du darfst Spieler nur aus einem X-Kilometer-Radius verpflichten. Und alles, was in die Richtung Umzug geht und ach, die Eltern und hier rigoros in den Einzelfällen zu verfolgen, mit einer quasi polizeilichen Präzision vorzugehen und zu sagen, warum kam dieser Wechsel zustande, wann war der Kontakt, gab es Kontakt zwischen Eltern und Spieler, eidesstattliche Erklärungen einzuholen, wurdet ihr kontaktiert von diesem Verein, bevor ihr den Job gewechselt habt und dann zu sagen, der Spieler darf bei euch, ist bei euch nicht spielberechtigt. Dass der Scheiß aufhört und man kann diese Kilometergrenzen ja verändern bis zu einer gewissen Jugend und dann von mir aus auch komplett öffnen, dass du im internationalen Vergleich nicht den Verein alle Möglichkeiten beraubst, aber hinzugehen und zu sagen, du darfst eben deine Kindermannschaften bis zur U11 oder U12 nur aus einem 30-Kilometer-Radius verpflichten. Oder wahlweise, um das aufzulockern, so Einwohneranzahl gebunden. Also zu sagen, in deinem Radius müssen mindestens irgendwie 200.000 Menschen sein. Das ist jetzt beim SC Freiburg dann ein anderer Radius.
Genau, das hätte ich auch gewählt.
In Berlin. Aber dass für diese Teams alle die gleichen Voraussetzungen haben und ich dann mehr oder weniger verpflichtet bin als Verein zu gucken, dass ich die Vereine und die Kinder in dieser Region so massiv fördere, dass ich eine Mannschaft stellen kann, die wettbewerbsfähig ist und dann auch andere Wechsel zu späteren Zeitpunkten auch zu bestrafen oder Spielerübergänge aus der Region in dann die U13, 14, 15 auch vom Verband zu belohnen wiederum. Also sagen, jedes Kind, das ihr halt da über eure Fördermaßnahmen in euren Kader und dann für mindestens x Jahre gehalten habt, gibt eine Bonuszahlung.
Witzig, weil meine Regel will quasi das Gleiche erreichen, nur über eine andere Art und Weise. Und das, was du gesagt hast, wäre wahrscheinlich meine zweite Regel. Meine Regel ist, dass Vereine, das ist ja, also deins ist ja genauso utopisch wie jetzt meins, mindestens bis zur U19 zwei oder sogar drei Teams führen müssen. Also den Pool an Spielern quasi erhöhen von 12 in der U12 auf 36 in der U12 und genauso in der U19 anstatt 18 Spieler, 36 Spieler zum Beispiel, um quasi den gleichen Effekt zu haben, um die Vereine zu zwingen, mehr oder weniger mehr Leute, mehr Spieler zu fördern, denn nur aus Breite kann Spitze entwickelt werden. Klassischer Grundsatz in der Talentförderung. Nur so funktioniert es und da müsste man als Regel quasi den mit an die Hand geben.
Optimal, Josh, ihr wird warm und ich habe das Gefühl, der Sauerstoff neigt sich am Ende.
Das ist korrekt. Wir machen Deckel drauf. Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, gerne feedbacken, Kommentare setzen, weiterleiten, bewerten, was auch immer. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Kleine Ergänzung, wer selber drei so Regeln aufstellen möchte zu diesen drei Punkten, also eine Regel für den Wettkampf, eine fürs Training, eine fürs NLZ, gerne uns schicken. Dann können wir die vielleicht in der nächsten Podcast-Folge aufgreifen und alternative Vorschläge oder noch bessere Vorschläge als unsere mitpropagieren. Vielleicht bewegt sich dann auch was.
Sako, bis dahin.
Bis dann.